Wir haben heute die letzten vier Kapitel von Nehemia, wobei ich mich aber konzentriere auf das 10. und das 13. Kapitel, weil ich denke, da sind die gedanklich, theologisch interessanteren Dinge drin. Wir wollen auch eine kurze Brücke von dem einen zum anderen schlagen. Das 10. Kapitel befasst sich mit der sogenannten Konvention. Ich habe das so übersetzt, wie es auch die Genfer Konventionen gibt, also dieses Wort benutzt. Denn es wird eben nicht das normale hebräische Wort für Bund, Brit, benutzt, obwohl es eigentlich so etwas Ähnliches ist, sondern Amanah, ein Wort, das in den älteren biblischen Schriften gar nicht vorkommt und also offensichtlich ein Wort auch aus dieser Zeit ist. Und das schließt sich nach der Darstellung bei Nehemia sofort an die Sukkot-Feier an, die wir ja uns beim letzten Mal und das Gebet Nehemias an, was wir uns ja beim letzten Mal angesehen hatten. Und es ist eben eine Liste, da werden zunächst mal die Namen derer, die das unterzeichnen, gegeben. Und dann wird eben auch das gesagt, worauf sie sich verpflichten. Und Benjamin Lau fasst uns das ein bisschen zusammen, um die verschiedenen Aspekte zu sehen. An der Spitze der Unterzeichner, die mehr als 80 Namen umfassen, steht der Name Nehemias. Es ist äußerst schwierig zu entscheiden, was diese Gruppe der Unterzeichner der Konvention zusammenschweißte. Ezra unterzeichnet nicht, anscheinend wegen seines Amtes als Gesandter des Königs, der das Recht aufrichten soll. Dieser Liste fügen die Unterzeichner weitere Personen hinzu. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torwächter, die Sänger, die Untergebenen, und jeder, der sich von den Völkern des Landes abgesondert hatte, zur Tora Gottes, ihre Frauen, ihre Söhne und ihre Töchter. Jeder, der zu verstehen wusste, stärkten ihre Brüder, ihre Mächtigen und kamen zur Selbstverwünschung und zum Eid, in der Tora Gottes zu gehen, die durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben wurde, zu bewahren und zu tun alle Gebote des Ewigen unseres Herrn, und auch seine Rechtsvorschriften und Gesetze. Diese Liste ohne Namen will erweitern und den Unterzeichnern der Konvention das Gefühl geben, dass sie die Gesamtheit des Volkes in all seinen Teilen repräsentieren. Die Letzten in der Liste sind jeder, der sich von den Völkern des Landes abgesondert hatte, zur Tora Gottes. Dies ist genau das, was Jesaja in den Trostabschnitten wollte. Es handelt sich um Fremde, die sich entschlossen haben, sich dem Volk durch die Tora anzuschließen. Und sie werden eingeladen, Teil derer zu sein, die bei der Zeremonie der Unterzeichnung der Konvention anwesend sind, auch wenn sie selbst nicht unterzeichnen. Hier sehen wir übrigens auch einen Gegensatz zum letzten Kapitel, wo ja eigentlich die Möglichkeit, sich anzuschließen, abgelehnt wurde. Also auch da sehen wir, dass es eben unterschiedliche Tendenzen gab. Auch die Frauen und die Kinder, Söhne und Töchter sind eingeladen, jeder, der zu verstehen wusste. In 20 Versen skizzieren die Unterzeichner der Konvention die besonderen Gebote, auf die sie einen Eid leisten wollen. Dies ist keine Wiederholung der Worte der Tora, auf die sie sich mit einem allgemeinen Eid verpflichtet haben, sondern es sind besondere Anweisungen, die jetzt als Neuerungen gegeben werden, zu Ehren der besonderen Zeremonie. Man kann hier vielleicht den ersten Moment des Beginns der mündlichen Tora markieren, indem eine bestimmte Gruppe von Menschen verpflichtende Halachot in der Tora erneuert. Manche sehen hier einen halachischen Midrasch, denn es gibt in ihr kein einziges Gebot, das in der Tora ausdrücklich in derselben Form geschrieben steht wie in der Konvention. Die Konvention legt in der Weise eines halachischen Midrasch Gesetze in der Tora aus, die unklar waren oder veraltet und unpassend für die Realität. So Jecheskel Kaufmann in seinem großen Werk über die Geschichte der israelitischen Religion. Bei einem schnellen Blick auf die Liste der Paragraphen der Konvention kann man zwei Gruppen sehen: Verbote und Gebote. Die Verbote schließen ein: erstens ein absolutes Verbot von Mischehen, 10,31. Zweitens kein Handel mit den Völkern des Landes an Schabbat und Feiertagen, 10,32. Drittens, Brachjahr und Schuldenerlass im Brachjahr 1032. Man kann sehen, dass die Verfasser der Konvention den Bereich des Verbots in der Tora erweitert haben und die Trennungsmauer höher gebaut haben, als die Tora Moses es ihnen angeordnet hatte. Der erste Paragraph wird Esra und Nehemia bis ans Ende ihrer Tage begleiten. Und es handelt sich um den Umgang mit den Mischehen, die sehr verbreitet waren. Die Positionierung dieses Paragraphen an der Spitze der Konvention bezeugt seine zentrale Bedeutung. Die Notwendigkeit, die die Unterzeichner der Konvention sahen, das Volk zum Eid hinsichtlich dieses Verbots zu bringen. Das Verbot in der Tora gilt nur für die sieben kanaanitischen Völker. Aber die Verfasser der Konvention wollten den Bereich des Verbots auf alle Ehen, die nicht zwischen Juden geschlossen werden, erweitern. Die Erweiterung des Bereichs der Schabbatverbote in den Bereich des Handels findet sich bereits in den Büchern der frühen und der späten Propheten. Amos, Kapitel 8,5, beschreibt die Israeliten, die da sitzen und auf das Ende des Schabbats warten, um ihre Geschäfte zu öffnen. Jeremia, 17,22, erwähnt das Verbot der Handelstätigkeit am Schabbat. Auch hier musste die Konvention nicht von der Arbeit am Schabbat sprechen, sondern vom Handel, der sich aus der Lehre der Propheten ergibt. Aus dem Einschluss dieser Gebote in die Konvention ergibt sich, dass sie verstanden durch Erforschung und Studium der Tora, dass diese Gebote in der Tora Moses für sie nicht gelten. Und daher nahmen sie sie in einer neuen Verpflichtung auf sich. Die Literatur unserer Weisen seligen Angedenkens befasst sich intensiv mit der Frage der Gültigkeit des Gebotes des Brachjahres in seinen beiden Aspekten, also keinen Ackerbau zu betreiben und die Schulden zu erlassen. Und Rabbi Yehuda Hanassi, der Redaktor der Mishnah, führte die Linie an, die das Brachjahrgebot an das Juweljahr, das 50. Jahr, bindet und darauf einschränkt, dass es nur eingehalten wird, wenn alle Einwohner auf ihm, das heißt dem Land, sind. Das heißt nur, wenn die Einwanderung in das Land Israel eine vollständige Abschaffung der jüdischen Existenz in der Diaspora bringen wird, wird das Brachjahrgebot gelten. Solange dies nicht der Fall ist, gilt das Brachjahrgebot als Gebot der Tora nicht. Der andere Teil der Konvention sind positive Gebote und alle sind mit dem Tempel verbunden. Erstens die Verpflichtung, jedes Jahr das Drittel eines Schekels für den festen Tempelgottesdienst zu geben. 10, 33 bis 34. Zweitens, Lose hinsichtlich des Holzopfers, um das ewige Feuer aufrechtzuerhalten. 10, 35. Drittens, die Erstlingsfrüchte Jahr für Jahr zum Tempel zu bringen. 10, 36. Viertens, die Erstgeborenen entsprechend der Vorschriften der Tora zum Tempel zu bringen. 10, 37. Fünftens, den Priestern die Hebe, den Leviten den Zehnten zu bringen. 10, 38 bis 40. Bei einem umfassenden Blick auf diese Gebote scheint es, dass die Unterzeichner der Konvention die Verbindung des gesamten Volkes zum Tempel stärken und festigen wollten. Auch hier kommen Anordnungen im Rahmen einer Erweiterung der Tora-Vorschriften. So zum Beispiel das erste Gebot in der Liste. Die Festlegung einer verpflichtenden Abgabe des Drittels eines Schekels in jedem Jahr für den Tempelgottesdienst. In der Tora gibt es das Gebot einer einmaligen Spende, die halber Schekel genannt wird. Exodus 30, 12 bis 16. Diese Spende wurde in der Wüstenzeit gegeben und war mit der Zählung der Kinder Israels verbunden. Jetzt kommen die Verfasser der Konvention und legen die Spende als jährliche Abgabe fest, unter Verringerung von der Hälfte auf ein Drittel. Ein bedeutender Teil der Bedürfnisse des Tempels war das Holz, das während des ganzen Jahres zur Verbrennung benutzt wurde. Die Tora erwähnt diese Ausgabe nicht besonders, und dies ist eine der Neuerungen, von der wir hier erstmals hören. Nach dem Schriftvers hier warf das Volk Lose, um das Holz zu bestimmten Zeiten Jahr für Jahr zu bringen. Viele Quellen aus der Zeit des Zweiten Tempels belegen die tatsächliche Erfüllung dieser Abgabe durch verschiedene Familien. Und mitten im Sommer, am 15. Av, feierten alle die Darbringung der Hölzer, ohne Einschränkung der Spende auf eine bestimmte Familie. Kana Wehrmann stellt die interessante Vermutung auf, dass die Spende der Hölzer zunächst freiwillig war und jede freigebige Familie brachte sie zu den Speichern des Tempels, ohne irgendeine Ordnung. Nehemia, der mit dem Problem einer geordneten Finanzierung des öffentlichen Kultes umzugehen hatte, versuchte, diese volkstümliche Tradition auf die Bedürfnisse des Tempels umzuleiten. Er schloss die Hölzer, obwohl es nahe lag, nicht in die Reihe der Dinge ein, die die Verpflichtung des Drittels des Schekels finanzieren soll, und wahrte damit ihre Stellung als unabhängige Gabe, gemäß dem alten Brauch. Dennoch verlangte er, sie zu bestimmten Zeiten den Väterhäusern entsprechend zu bringen. Er versuchte also, das sporadische Bringen der Hölzer zu einem geordneten und festen Bringen zu machen, das eine geordnete Darbringung der Opfer, wie in der Tora geschrieben, ermöglichte. Diese Anordnung, die das Opfer der Hölzer institutionalisiert und es von der Freiwilligkeit Einzelner loslöst, ordnet sich in die Gesamttendenz der Konvention ein, die sich mit der Norm, die sich in den Jahrzehnten der Existenz des Tempels eingebürgert hatte, auseinandersetzt. Einzelne Reiche gewannen die Kontrolle über die Abgaben und Spenden und schufen auf diese Weise auch Beziehungen und Abhängigkeit zwischen den Priestern und den Herrschenden. Ein Teil des Projekts der Konvention war es, den Tempel von den Einzelnen loszulösen und ihn zu einem öffentlichen Raum zu machen. Man kann mit gebotener Vorsicht sagen, dass trotz des idyllischen Bildes der Konvention nicht alle dabei waren. Die Reichen, der hohe Priester und seine Umgebung, sie alle zogen die Verprivatisierung des Tempels und ihrer Herrschaft über ihn vor, während die Verfasser der Konvention den Tempel vom Besitzanspruch Einzelner befreien und das Geschehen in ihm der Masse des Volkes zurückgeben wollten. Durch das Gebot des Drittels des Schekels machten sie den einfachen Mann zu einem Aktienbesitzer im Tempel. Soweit die Auslegung von Benny Lau. Dazu Anmerkungen? Frau Krüger-Dohm.
Auf der ersten Seite, da kommt es nach dem ersten Abschnitt, diese Liste ohne Namen wird da geschrieben. Und jetzt steht aber vorher, dass die Unterzeichner, ich vermute, dass das was anderes ist, dass die Bezeichnung der Liste noch einen eigenen Namen hat, hätte haben können. Oder bezieht sich das auch auf die Unterzeichner? Denn dann wäre es ein Widerspruch.
Nein, ich glaube, ich habe hier vergessen, dazwischen drei Pünktchen zu setzen, weil ich da was weggelassen habe. Also der erste Teil, da geht es eben wirklich um die Liste der Namen, die ja wirklich zu Beginn von Kapitel 10 gegeben wird. Und erst dann, ah nein, Entschuldigung. Die Liste ohne Namen bezieht sich auf das, was vorher gesagt wird. Dieser Liste fügen die Unterzeichner weitere Personen hinzu, sozusagen, was wir
Ah.
hier in Vers 29 bis 30 haben.
Ah.
Das ist die Liste ohne Namen, die allgemein die Gruppen angibt.
Ah. Danke.
Ja, das ist ein bisschen verwirrend so in der Formulierung. Ja. Frau Heretsch.
Ich habe auf Seite 2 eine Frage, also zu den positiven Geboten. Da ist dann viertens der Erstgeborenen entsprechend der Vorschriften der Tora zum Tempel zu bringen. Gilt das auch für die Töchter?
Nein, das erstgeborene Gebot, da wird es ausdrücklich gesagt, die männliche Erstgeburt,
Ja.
also sowohl bei den Tieren als auch bei den menschlichen Erstgeborenen. Das hat ja auch damit zu tun, dass es eigentlich eine Art Gabe als Dank für die Rettung der Erstgeborenen beim Auszug aus Ägypten war, wo die Erstgeborenen der Ägypter ja getötet werden. Und auch da wird eindeutig gesagt, dass es sich um die männlichen Erstgeborenen handelt, also in der Hinsicht. Und es heißt eben, also es sind damit sowohl die Erstgeborenen der Menschen als auch der Tiere gemeint. Die Tiere werden ja geopfert und die menschlichen Erstgeborenen werden mit einer Geldsumme ausgelöst. Brigitte.
Ich habe noch eine Frage zu dem letzten Abschnitt, wenn es da heißt, die Reichen, der hohe Priester und seine Umgebung, sie alle zogen die Verprivatisierung vor, während der Verfasser der Konvention und so weiter. Heißt das denn, dass es da eine Entscheidungsmöglichkeit gab?
Ja, also es heißt wohl, dass man, was sich eingebürgert hatte, war wohl, dass eben die Leute, die Geld hatten, die Spenden für den Tempel gegeben haben und vermutlich nicht nur nicht ganz uneigennützig, sondern um auf die Weise sagen zu können, wir geben das Geld und wir bestimmen dann auch, was damit gemacht wird. Das ist so, wie hier auch Benilaus darstellt, eben eines der Ziele der Konvention zu sagen, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Es ist sozusagen eine bequeme Lösung, sozusagen finanziell ist der Tempeldienst gesichert, denn die Leute haben ja genug Geld, aber es verhindert eben, dass wirklich alle eine Beziehung zum Tempel haben und sorgt auch dafür, dass eben bestimmte Leute Macht haben. Und von daher ist der Gedanke zu sagen, es sollen alle daran haben. Also die Tourage gibt da eigentlich keine Vorschriften für. Also es gibt die Abgaben für die Priester und die Leviten. Das sind Dinge, die für alle verpflichtend sind. Also für jeden, der landwirtschaftliche Erzeugnisse hat, der muss davon einen Teil abgeben. Aber sozusagen die Finanzierung des Gottesdienstes, dafür gibt es in der Tora keine Vorschriften. Und von daher kann man es im Prinzip so machen, wie man möchte. Wir hören auch bei Ezechiel mal in seiner Vision von dem neuen Tempel, es spricht er auch dafür, dass der Nasi, der Fürst, einige der Opfer zahlen wird. Auch Salomo natürlich, wie es in 1. Könige berichtet wird, hat Opfer gespendet. Also das ist, da gibt es keine Vorschriften für und in dem Sinne kann man da unterschiedlich entscheiden. Und eben, was hier versucht wird, ist eine wahrscheinlich eher auch klein, geringe Spende, ein Drittel des Schekels war wahrscheinlich nicht allzu viel Geld, aber und auch die Hölzer, aber damit darauf dafür zu sorgen, dass alle etwas geben und von daher auch alle den Tempel als Ort, wo Gottesdienst auch in ihrem Namen gefeiert wird, ansehen können.
Okay, danke.
Und ich denke, das zeigt wirklich so ein Problem, was eigentlich jeder kennt, der für seine Projekte Spenden sammeln muss. Denn Spender haben immer die Möglichkeit, auch zu bestimmen, was man mit ihrem Geld macht. Und es ist dann einerseits schön, wenn jemand großzügig Geld gibt, aber andererseits kommt dann natürlich auch eine Abhängigkeit mit zustande. Und von daher eben hier der Gedanke, dass lieber alle was geben sollen. Ja, das ist im 10. Kapitel. Im 11. Kapitel wird dann berichtet, wie Nehemia eigentlich dafür sorgt, dass die Stadt Jerusalem genug Einwohner hat. Denn wir haben jetzt sozusagen eine Stadt, die mit einer Mauer umgeben ist, aber es wohnen nicht genug Leute drin. Und von daher werden dann Lose geworfen, dass eigentlich an jedem Ort, wo Leute leben, ein Zehntel von ihnen nach Jerusalem ziehen muss. Einerseits wird es ausgelost und es wird dann auch bezeichnet, dass sie das freiwillig tun, aber so ganz freiwillig war das eben nicht, denn man muss eine bestimmte Zahl von Leuten haben, damit die Stadt einigermaßen eine ausreichende Bevölkerungszahl hat. Also das wird im 11. Kapitel berichtet Und im 12. Kapitel wird dann ganz feierlich die Einweihung der Mauer beschrieben. Also es ist noch wesentlich mehr von der Einweihung des Tempels. Noch zur Zeit des Darius haben wir eigentlich gar nicht so viel gehört, als eigentlich nur die Tatsache, dass er eingeweiht worden ist. Und hier wird ein ganzes Kapitel der Zeremonie der Einweihung der Mauer gewidmet, das so aussieht, dass man in zwei Gruppen auf der Mauer feierlich hergeht. Die eine Gruppe von Ezra angeführt, die andere von Nehemia, die sozusagen von einem Punkt losgehen in unterschiedliche Richtungen und sich dann auf der anderen Seite treffen. Und das heißt so, dass sie dabei zwei große Dankopfer, das heißt also wohl wahrscheinlich ziemlich große, starke Tiere dafür mitbringen. Und da sehen wir nochmal, was für ein zentrales Thema überhaupt der Bau der Mauer im Buch Nehemia ist. Dann kommt das letzte Kapitel, das nochmal weitergeht mit den gesellschaftlichen Reformen Nehemias. Wir hatten ja schon eine der Reformen mitten in den Erzählungen vom Mauerbau gesehen, wo er es geschafft hat, die Schulden, die Leute gemacht hatten, zu erlassen. Und jetzt kommen eigentlich drei weitere Reformen, die wir gleich sehen werden. Und zwar geschieht das, nachdem Nehemia einige Zeit wohl abwesend war. Wir hatten ja auch schon, als der König ihn geschickt hatte, er war ja ursprünglich Mundschenk am Hof des Königs, hatte der König ja sofort gefragt, wenn er denn wiederkommt. Also es war irgendwo wohl klar, dass er nicht auf Dauer in Jerusalem bleiben sollte. Und wahrscheinlich wurde er gebraucht oder der König wollte ihn haben für einige Zeit am Hof. Und er kommt dann nach Jerusalem zurück und sieht, dass einiges sich nicht so, wie er es gerne gehabt hätte, entwickelt hat. Und dazu schreibt Benny Lau, Nehemia wird als Statthalter Judas zu einer Zeit des Dienstes am Königshof gerufen. Und währenddessen nutzen mächtige Gruppen in Jerusalem seine Abwesenheit aus, um einen Teil der gesellschaftlichen Fundamente, die er begründet hatte, zu ändern. Das Erste, was ihm ins Auge fiel, war ein großer neuer Amtsraum, den einer seiner größten Feinde, Tovia der Ammoniter, bekommen hatte. Jetzt stellt sich heraus, dass die Familie Eljaschiws, des hohen Priesters, auch Tovia nahe steht. Das zur Verfügung stellen von Amtsräumen im Tempel ist eine öffentliche Herausforderung der Regierung. Und dies zeigt uns die Spannung, die zwischen Nehemia und der Führung des Tempels herrschte. Der Amtsraum, den Tovia bekam, diente vorher zur Lagerung der Abgaben für die Priester und die Leviten, Öl- und Weinkrüge und Speicher für das Getreide des Zehnten. Nehemia redet nicht mit dem Priester oder einem seiner Abgesandten. Er geht mit voller Gewalt hinein und wirft den Mann mit seinen Geräten aus dem Amtsraum hinaus. Das heißt er wirklich wörtlich, wirft ihn hinaus. Dies ist ein sehr persönlicher Kampf des Umgangs mit einem Versuch der Rebellion. Und Nehemia reagiert darauf mit der Schärfe eines Rasiermessers. Er reinigt die Amtsräume und gibt den Ort seiner Bestimmung zurück. Aber da stellt sich heraus, dass das Problem, das er sah, nur die Spitze des Eisbergs war. Das Lager, das zum Amtsraum Tovias geworden war, hätte sich mit dem Zehnten und der Hebe füllen müssen, mit Speiseopfern und Weihrauch. Aber plötzlich stellt sich heraus, dass das Lager leer ist. Der Anteil der Leviten war nicht gegeben worden. Bereits eine lange Zeit bringt das Volk den für die Leviten bestimmten Zehnten nicht zum Tempel. Als Folge davon blieben die Leviten ohne alles, verließen ihren Dienst und flohen, jeder zu seinem Feld. Nehemia geht zum praktischen Handeln über und sorgt dafür, dass die Speicher gefüllt werden. Er richtet ein Team von Aufsehern ein, die sowohl einander als auch das Funktionieren der Tempelvorräte kontrollieren werden. Ein Priester, ein Schreiber, ein Levit. Eine vollständige Vertretung der Führung des Volkes. Er erlegte den Priestern die gemeinsame Führung mit den Schreibern und den Leviten auf. Dies war zweifellos eine der schwersten Herausforderungen, denen der Statthalter gegenüberstand. Und sein Erfolg bewegte ihn. Er beendet sein gewöhnliches Dank- und Bittgebet mit einer Erweiterung. Gedenke mir, mein Gott, dieses und lösche nicht aus die Gunsterweise, die ich dem Haus meines Gottes und seiner Bewahrung getan habe. Das Bild des Schabbat, das in Nehemias Worten, Vers 15 bis 16, gezeichnet wird, sagt fast alles. Juden ohne Judentum. Eine ganze Gesellschaft, die nicht den Schabbat als Tag des Anhaltens der Arbeit kennt, die nicht das Stillwerden der Alltagswelt kennt, des Schabbat, der die Beschleunigung der 6 Werktage bremst. Die Entweihung des Schabbat ist vollständig. Er, Nehemia, sieht die Produktionsstätten in einer Arbeitsintensivität ohne Pause. Die Tenne wird getreten. Er sieht das Verladen der Waren und die offenen Märkte. Und auch Händler aus der Ferne, die aus Tyrus, der Königin des Meeres, kommen, wissen, dass man nach Jerusalem am Schabbat Ware bringen und ohne jede Einschränkung verkaufen kann. Nehemia war nicht, wie Ezra, als religiöse Führungsgestalt nach Jerusalem gekommen, sondern als politische, als Statthalter. Und dennoch ist er von seinem Judentum durchdrungen. Und für ihn ist eine solch öffentliche Entweihung des Schabbat nicht nur eine Störung zwischen dem Menschen und dem Ewigen, sondern der Verlust jedes Haltes des Volkes in seinem Land. So spricht er in seinem Protest zu den Anführern Judas. Und ich stritt mit den Vornehmen Judas und sagte zu ihnen: Was ist dies für eine böse Sache, die ihr tut und den Schabbat entweiht? Haben so nicht eure Väter getan? Und unser Gott hat über uns all dieses Böse gebracht und über diese Stadt. Und ihr fügt Zornschnauben über Israel hinzu, den Schabbat zu entweihen. Nehemia verbindet, wie es immer seine Art ist, das Handeln mit der Rede und handelt selbst, um den Bruch des Schabbat zu korrigieren. Und es war, als die Tore Jerusalems vor dem Schabbat in den Schatten kamen, da sprach ich und sie schlossen die Türen. Und ich sagte, dass sie nicht geöffnet werden bis nach dem Schabbat. Und von meinen jungen Leuten stellte ich über die Tore, kein Handel würde am Schabbat kommen. Der Kampf gegen die Händler war erfolgreich. Nehemia bedroht sie. Die Hand werde ich gegen euch richten. Und sie verlassen das Feld und verzichten auf die Schabbatmärkte. Die Leviten bekommen den Befehl, die Tore zu bewachen. Und dies ist vielleicht der erste offene Schritt, den er unter Benutzung der Leviten und nicht seiner jungen Leute unternimmt. Als er den Leviten einen Befehl gibt, betritt er das Territorium der Religion und weicht von den Einschränkungen seiner zivilen Leitung ab. Er macht die Tätigkeit der Bewachung der Tore zu einer der heiligen Arbeiten, ähnlich denen im Tempel. Die Bezeichnung heilige Stadt bekommt durch diese Handlung einen ganz konkreten Ausdruck. Im Gegensatz zu den um das Wort des Ewigen Besorgten, die zu Ezra kamen und ihm die Ehen des Volkes mit allen fremden Völkern, den historischen wie den realen Ezra 9 beschrieben, ist Nehemia auf Fakten und nicht auf Gedanken konzentriert. Das Bild der Mischehen schließt die Nachbarn der judäischen Ebene in die Richtung des Philisterlandes. Leute aus Aschdod und die Nachbarn östlich des Jordan, Ammon und Moab ein. Er erwähnt hier nicht die Nachbarn im Norden, die Samaritaner. Aus dem Bild, das hier gezeichnet wird, ergibt sich klar, dass dies bereits die zweite und dritte Generation dieser Ehen ist. Es geht um das Ergebnis solcher Vermischungen. Die Hälfte der Söhne dieser Juden wissen nicht, jüdisch zu sprechen und wie die Sprache jedes Volkes. Die Kinder, die im Schoß ihrer neuen Familie aufgewachsen sind, haben die dominante Sprache aufgenommen und dies ist nicht die jüdische. Immer schon diente die Sprache zur Definition der Identität und ihr Verlust war der Verlust der Identität. Und wieder wendet sich Nehemia mit seiner ganzen Kraft der Welt des Handelns zu. Und ich stritt mit ihnen und verfluchte sie und schlug von ihnen Leute und raufte ihnen den Bart und ließ sie bei Gott schwören, wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen gebt und wenn ihr von ihren Töchtern zur Frau nehmt, für eure Söhne und für euch. Diese Beschreibung bekommt ihr ganzes Gewicht im Vergleich mit der Reaktion Esras, als ihm von den fremden Frauen bekannt gemacht wurde, Und als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Mantel und raufte das Haar meines Hauptes und meines Bartes und saß stumm da. Esra hatte nicht die herrschaftliche Handelsgewalt Nehemias. Zwar hatte auch er königlichen Rückhalt bekommen, das Recht und die Gesetze der Tora in allen Satrapien jenseits des Flusses zu errichten, aber er konnte nicht mit Härte und Aggressivität handeln, denn die Öffentlichkeit fürchtete sich nicht vor seiner Macht. Nehemia hält Autorität und Macht in der Hand, und mit ihrer Hilfe traf er diese Leute. Aber im Unterschied zum Ablauf der Ereignisse, den wir bei Esra sahen, wo die Öffentlichkeit sich verpflichtete, die fremden Frauen wegzuschicken, befasst sich Nehemia nicht mit den Störungen der Vergangenheit. Sein pragmatischer Blick richtet sich auf den Gang der Dinge von jetzt an. Fast im Vorübergehen erwähnt Nehemia die Mischehen, zu denen es im inneren Hof des Tempels gekommen ist, im Haus des hohen Priesters mit seinem größten Feind. Und von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eljaschibs, des hohen Priesters, gab es einen Schwiegersohn Sanballats, des Choraniters, der uns schon als Statthalter von Samaria begegnet war, und ich vertrieb ihn von mir. Nehemias Beschreibung hier, als habe er den Schwiegersohn Sanballats vertrieben und damit dessen Verbindung mit Jerusalem beendet, wurde durch die in Elefantine gefundenen Schriften und spätere Zeugnisse aus den Geschichtsbüchern gänzlich widerlegt. Die Schriften in Elefantine stammen von einer jüdischen Garnison, die dort im südlichen Teil Ägyptens, wo heute der Aswan-Staudamm ist, stationiert war. Und die hatten auch einen eigenen Tempel. Und die haben sich gelegentlich an Jerusalem und an Samaria gewendet mit Fragen, die ihnen nicht klar waren. Und da tauchen eben auch die Nachkommen Sanballats auf. In diesen Funden lesen wir von den Kindern und Kindeskindern Sanballats, die das Erbe ihres Vaters in der Führung Samarias fortsetzten und tiefe Beziehungen zur jüdischen Führung waren. Die Geschichte Jerusalems in der Zeit des Zweiten Tempels, in der Spannung zwischen einer entfremdeten und mächtigen Priesterschaft und den Toratreuen, begleitet die gesamte Geschichte der Epoche und lehrt, dass Nehemias Erfolg äußerst begrenzt war. Ja, soweit hier die Reformen Nehemias, die sich durchaus auch treffen mit den Verboten, die wir in der Konvention haben. Also auch der Gedanke der Mischehen des Schabbat kommt ja auch da vor. Ja, dazu Anmerkungen. Herr Müller.
Nehemia wurde ja von Babylon eingesetzt als Statthalter. Was hatte Babylon eigentlich für ein Interesse daran, dass Jerusalem wieder so befestigt wurde mit dieser Riesenmauer?
Ob es wirklich Interesse war, kann man wohl schwer sagen. Also Nehemia hat wohl schon angedeutet, nach dem, was wir im Buch Nehemia haben, dass er auch nach Jerusalem gehen möchte, um die Stadt aufzubauen. Andererseits gibt es ja seine Gegner, die auch durchaus ein Beschwerdeschreiben an den König schreiben und sagen, das ist doch eigentlich gar nicht geplant. Und dass er die Mauer bauen will, ist ein Zeichen dafür, dass er eine Revolte plant. Es ist schwer zu sagen, wie wichtig das wirklich der königlichen Regierung war, oder zumindest auch in diesem Ausmaß. Andererseits kann es durchaus sein, dass man hier auch vielleicht ein Gegengewicht zu Samaria schaffen wollte, und Jerusalem wie andere Städte im Reich auch, die in der Vergangenheit größere Bedeutung hatten, auch wieder aufzubauen. Auf die Weise kann man sich eventuell auch die Dankbarkeit der Einwohner erreichen. Das wäre eine Möglichkeit, die mir jetzt so spontan einfällt.
Samaria war nicht von Babylon beherrscht.
Doch, auch.
Doch
Der,
auch, ja.
ja. Da, auch Sanballat war von den Babyloniern eingesetzt. Eigentlich von den Persern. Wir reden von Babylon, weil sozusagen Babylon die Hauptstadt ist, aber natürlich war es die persische Regierung, die persischen Könige, die auch den Titel eines Königs von Babylon geführt haben.
Also Sambalat und Nehemia waren in dieser Funktion Kollegen.
Ja,
Zwar
genau.
fremde Länder, aber ja, also in
Ja,
der
das hatten wir ja
Hierarchie
auch.
gleich.
Ja, das hatten wir ja auch in einem der Kapitel,
Naja.
wo es zum Konflikt kommt, gesehen, dass Nehemia sich nicht leisten kann, Sanballat zu offen zu konfrontieren. Denn der ist eben auch ein Vertreter der Regierung und er muss irgendwie sehen, wie er mit dieser Feindschaft fertig wird, ohne eben als jemand zu gelten, der einen Kollegen, einen anderen Statthalter angreift. Das war also auch ziemlich, ja, vermutlich verlangt er einiges Fingerspitzengefühl, damit umzugehen.
Ich habe noch eine Frage. Wenn die zweite oder dritte Generation, von dem her die Rede ist, wenn die schon nicht mehr die jüdische Sprache kannten, was war die dominante Sprache, die hier genannt ist?
Also man hier, so wie es bei Nehemia klingt, wäre das die Sprache von Aschdod. Das ist eigentlich nicht allzu wahrscheinlich, dass es die wirklich noch gegeben hat, sondern die Reichssprache war damals schon aramäisch, so wie wir auch im Buch Esra schon die offiziellen Dokumente in aramäisch abgefasst haben. Und das wissen wir dann ja auch aus späteren Zeiten. Deswegen werden dann ja auch die aramäischen Übersetzungen der Bibel gemacht, weil eben schon viele Juden wirklich nicht mehr genug Hebräisch konnten, um das zu verstehen.
Die Aramäer in unseren Erzählungen kaum vorkommen, ja?
Ja, die Aramäer als Volk kommen in den Büchern der Könige vor. Da gab es ein aramäisches Reich. Also auch David kämpft schon gegen die Aramäer. Und das kommt in den folgenden Jahrhunderten noch mehr. Aber als Reich sozusagen gehen sie unter, werden eben auch von den Assyrern, den Babyloniern, von allen erobert. Aber aus welchen Gründen auch immer, ihre Sprache hat sich durchgesetzt, in den Reichen, die sie erobert haben.
Okay, danke.
Frau Krüger-Dohm.
Nein, ich
Ja,
habe mich
okay,
nicht
Herr Antoch
gemeldet.
vorhin noch zu sehen.
Entschuldigung, aber ich habe mich nicht gemeldet.
Kein Problem. Ja, in diesem Sinne ist das 13. Kapitel, das Abschlusskapitel von Nehemia, auch wirklich eine Zusammenfassung der Probleme, dass wir eben noch einmal sehen, die Auseinandersetzung mit Tovia und Sanballat, wo eben auch ganz klar wird, dass der hohe Priester eben mit denen verbunden ist. Und von daher in dem Moment, wo Nehemia nicht da ist, auch seine Abwesenheit ausgenutzt hat. Und wir sehen hier eben auch, was heute auch in der Forschung ziemlich anerkannt ist, die Bedeutung des Schabbat. Das war ja auch schon, das wurde in der Konvention erwähnt. Und eben auch hier, und wo auch gerade nochmal neben der Arbeit auch das Verbot des Handels am Schabbat betont wird. Und das gehört wohl auch zu den Geboten, die eben gerade in der Exilszeit wichtiger geworden sind, als man versucht hat, Dinge zu finden, die einen charakterisieren, die religiöse Identität bestimmen. In den Büchern aus der Zeit des ersten Tempels, in den Samuel- und Königsbüchern, hören wir so gut wie nie was vom Schabbat. Also man muss nicht unbedingt so weit gehen zu behaupten, dass er nicht gehalten worden wäre, aber er spielt keine große Rolle. Und das wird eben in der Zeit nach dem babylonischen Exil ganz anders. Ja, wir hatten immer wieder eben schon die Thematik der Mischehen. Wir hatten es erst in Esra 9, wo das auch wirklich etwas war, was ja sehr viel Anstoß erregt hat, diese fehlende Bereitschaft, andere aufzunehmen. Auch die Frage, was wird aus diesen Familien, wenn die Frauen geschieden werden und die Männer gezwungen werden, auf ihre Frauen und ihre Kinder zu verzichten. Und es kam ja auch schon der Ausdruck vom heiligen Samen vor, also dass da irgendwie ein Gefühl war von einer blutsmäßigen Abstammung, die was Besonderes ist. Ich habe hier einen Versuch, eigentlich das ganze Thema in die Diskussion um die Definition der Unreinheit in der Zeit des Tempels, Zeiten Tempels einzuordnen. Die Unreinheit ist ja durchaus ein Thema, das auch in der Tora viel kommt, besonders im Buch Levitikus. Aber da geht es eben hauptsächlich um Unreinheit, die aus dem Körper herausgeht, eben Ausflüsse, die man hat, die Unreinheit, die Tote verursachen. Während, wie wir gleich sehen werden, das Verständnis der Unreinheit in der Zeit des zweiten Tempels anders wird und eigentlich in diesem Rahmen wohl auch die Zurückhaltung von den Fremden zu sehen ist. Das ist ein Text von Yair Furstenberg, Professor für Talmud an der Hebräischen Universität Jerusalem. Zusammen mit dem Bestreben, sich vor den Unreinheiten des Körpers, die in der Tora detailliert behandelt werden, zu bewahren, erfuhr im Verlauf der Epoche des zweiten Tempels auch die Unreinheit der Sünden, auch die Unreinheit der Sünden, die auch als ethische Unreinheit bezeichnet wird, eine bedeutende Erweiterung und Entwicklung. Diese Prozesse führten zur Schaffung neuer Formen von Unreinheit, die nicht aus der Bibel bekannt sind, aber den Juden der Zeit des zweiten Tempels wichtig waren. Die Tora misst schweren Sünden Unreinheit zu. Unzucht und Blutvergießen verunreinigen das Land. Levitikus 18,24, Numeri 35,34. Götzendienst verunreinigt den Tempel. Levitikus 20,3. Und die Propheten haben bereits die Zahl der verunreinigenden Sünden vermehrt. Jeremia klagt, und ihr kommt und verunreinigt mein Land. Und meinen Erbbesitz habt ihr zum Abscheu gemacht. Die Priester sagten nicht, wo ist der Ewige? Und die, die die Tora festhalten, kennen mich nicht. Und die Hirten haben an mir gesündigt. Und die Propheten beim Baal prophezeit und sind gegangen hinter dem, was keinen Nutzen bringt. Götzendienst befindet sich im Hintergrund der Worte. Aber der Prophet hat die Unreinheit nicht unbedingt auf Götzendienst beschränkt. Der Gedanke, dass die Sünden Jerusalem oder den Tempel verunreinigen, hallt auch in der Literatur des zweiten Tempels wider. In einer zentralen Hinsicht geht die Literatur des zweiten Tempels über die biblische Tradition in allem, was die Unreinheit der Sünden betrifft, hinaus. Bereits zu Beginn der Epoche zeigt sich eine herausragende Tendenz zur Verdinglichung der Unreinheit. Die Unreinheit, die zunächst verbotenem Tun zugemessen wurde, wurde mit den Gegenständen, die in dieses Tun involviert waren, identifiziert und wurde zu deren physischer Eigenschaft. Während in der Bibel die Unreinheit von einem verbotenen Tun, wie Götzendienst oder Unzucht, herrührte, und es daher keine andere Möglichkeit gab, sich von ihr zu reinigen, als umzukehren und das Tun zu sühnen, so messen die Quellen von der persischen Zeit an Unreinheit den Trägern des Verbotes selbst zu. In dieser Phase entwickelten sich, da die Unreinheit im Körper zum Ausdruck kommt, Anweisungen zweiter Ordnung hinsichtlich des Objektes selbst, die nicht die unethische Handlung selbst betreffen. Man muss sich der Berührung mit dem Ursprung der Unreinheit enthalten und ihn so weit wie möglich beseitigen. Und so wurde, obwohl die Grundlagen des Phänomens gut in den biblischen Begriffen verankert sind, die klare biblische Unterscheidung zwischen Unreinheit des Körpers und ihren Folgen und zwischen Unreinheit der Sünden und den damit verbundenen Pflichten zunehmend vertuscht. Diese Entwicklung zog eine weitere nach sich, in der Unreinheit und Reinheit zur Markierung und Etikettierung von Gruppen dienten und nicht nur zur Beschreibung von Taten und Ereignissen, wie man es aus der frühen biblischen Literatur kennt. Die herausragendsten Ausdrucksformen dieses Prozesses finden sich in der Herauskristallisierung der Unreinheit des Götzendienstes und der Unreinheit der Fremden im Verlauf der Zeit des zweiten Tempels. Und diese haben die Erforscher der Epoche intensiv beschäftigt. Die Pflicht der Absonderung von den Fremden, den Völkern des Landes, in den Büchern Esra und Nehemia markiert den Beginn des Prozesses. Nach den detaillierten Verboten des Geschlechtsverkehrs schließt die Tora ab: Verunreinigt euch nicht an all diesen, denn an all diesen haben sich die Völker verunreinigt, die ich für euch vertreibe. Denn all diese Gräuel taten die Leute des Landes, die vor euch da waren, und das Land wurde verunreinigt. Und es möge das Land euch nicht ausspeien, indem ihr es verunreinigt, wie es das Volk ausgespien hat, das vor euch da war. Levitikus 18, 24 bis 28. Die verbotenen Taten verunreinigten sowohl die Bewohner des Landes, die sie verübten, als auch das Land selbst. Daher wird Israel vor dem Verüben derselben Taten und der Verunreinigung durch sie gewarnt. Auch das Verbot der Ehe mit Einwohnern des Landes rührt direkt von ihrer gefährlichen Hingabe an den Götzendienst her. Deuteronomium 7,3. Demgegenüber wird im Buch Esra die Unreinheit mit den Einwohnern des Landes selbst identifiziert. Der du befohlen hast, durch deine Knechte, die Propheten, zu sagen: Das Land, in das ihr kommt, es zu erben, ist ein Land der Nida, der Begriff für die Menstruation der Frau, durch die Nida der Völker der Länder mit ihren Gräueln, mit denen sie es von einem Ende zum anderen mit ihrer Unreinheit, Tum'a, der allgemeine Begriff für Unreinheit, angefüllt haben. Und jetzt gebt eure Töchter nicht ihren Söhnen und ihre Töchter verheiratet nicht mit euren Söhnen und sucht niemals ihr friedliches Ergehen und ihr Gutes. Diese Verse legen die Verse im Buch Deuteronomium aus, verwandeln aber gleichzeitig die Befürchtung vor dem Götzendienst, der hier überhaupt nicht erwähnt wird, in die Unreinheit der Einwohner des Landes. Und dementsprechend richtet sich die Warnung gegen die Menschen selbst. Das sich fernhalten von den Fremden im Allgemeinen und nicht nur von den sieben Völkern, die in Deuteronomium 7 erwähnt werden, wird als Entfernung von der Unreinheit, die sich in ihnen verkörpert, aufgefasst. So entstand einerseits der Begriff, der sich abgesondert hat von der Unreinheit der Völker des Landes, Esra 6, 21. Und parallel dazu benutzt Nehemia, als er von der Vertreibung der fremden Frauen der Priester erzählt, die Formulierung: Und ich reinigte sie von allem Fremden, Nehemia 13, 30. Das heißt, sie selber sind der Ursprung der Unreinheit. Die Forscher sind unterschiedlicher Meinung hinsichtlich der Frage, in welchem Ausmaß die Bücher Esra und Nehemia eine neue Auffassung von der Unreinheit im Allgemeinen und von der Unreinheit der Fremden im Besonderen darstellen. Nach der Meinung von Klavans bewahren diese Werke die alte Unterscheidung zwischen ritueller und ethischer Unreinheit. Seinen Worten nach messen Esra und Nehemia den Fremden nur ethische Unreinheit bei, wie die, die ihnen gegenüber in der Tora erwähnt wird. Ihr Verhalten ist korrupt und daher ist die Heirat mit ihnen verboten. Klavans Ansatz scheint die Folgen der Unreinheit in den Büchern Esra und Nehemia zu bagatellisieren. Zusätzlich zu der ethischen Unreinheit der Fremden, Esra 9, 11 bis 12, und der genealogischen Unreinheit, Nehemia 13, 30, zeigt die Vertreibung Tovias aus dem Tempelhof, Nehemia 13, 7 bis 9, dass der Fremde mit seinem Körper unrein ist. Und ich kam nach Jerusalem und begriff das Böse, das Eljaschi für Tovia getan hatte, ihm einen Amtsraum in den Höfen des Hauses Gottes zu machen. Und es war mir sehr böse, und ich warf alle Geräte des Hauses Tovia aus dem Amtsraum hinaus. Und ich sagte, und sie reinigten die Amtsräume, und ich brachte dahin alle Geräte des Hauses Gottes zurück, das Speiseopfer und den Weihrauch. Die bloße Anwesenheit Tovias, obwohl er keinen Götzendienst geübt hatte, hat das Haus Gottes verunreinigt. Dies ist ein klarer Ausdruck einer Unreinheit, die in ihm selbst verkörpert ist. Hanan Birnbaum formuliert es so: Man muss in dieser Neuerung eine erste Phase in dem fortgesetzten Prozess der Umwandlung metaphorischer Ausdrücke von Unreinheit, die die Korruption der Völker repräsentiert, in Formen von praktischer Bedeutung sehen, die in ihrer späten und herausgebildeten Form in der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens als Unreinheit der Fremden erscheint. Nach seinen Worten entwickelte sich unter den nach Babylon Exilierten, die eine Minderheit inmitten einer fremden Bevölkerung waren, eine Auffassung, die den Völkern selbst Unreinheit beimaß. Und damit diente sie als Mittel, eine Scheidewand zwischen der Minderheitengruppe und ihrer bedrohlichen Umgebung zu schaffen. Meinem Verständnis nach handelt es sich nicht um ein Phänomen, das sich nur auf das Verhältnis zu den Fremden konzentriert, sondern um eine grundlegende Veränderung in der Auffassung von der Realität der Unreinheit. Der Vergleich zwischen der Herausbildung der Unreinheit des Fremden mit der Schaffung der Unreinheit des Götzendienstes zeigt einen Prozess der Konkretisierung, der beiden gemeinsam ist, der die Sprache der Unreinheit in der Zeit des zweiten Tempels gestaltet hat. Viele Quellen belegen, dass die Unreinheit in der Literatur des zweiten Tempels ein Synonym für das Götzenbild ist und dass man die Orte reinigen muss, an denen sich Götzenbilder befinden. Trotz der bereits früh existierenden Auffassung, dass der Kult der Götzen wie andere Gräueltaten dazu führen, dass das Land verunreinigt wird, gelten erst von der persischen Zeit an die Objekte selbst als Ursprung der Unreinheit. Abgesehen von den praktischen Folgen fügte diese Tendenz der Auffassung von der Unreinheit neue Dimensionen hinzu, die der Unterscheidung zwischen unrein und rein Bedeutung bei der Kategorisierung von Objekten in der Welt verliehen. Im Gegensatz zu dem in der Tora Gesagten ist die Unreinheit nicht nur eine Folge von unerwünschten und bedrohlichen Ereignissen, seien sie natürlich, Tod, Aussatz oder Ausflüsse, oder durch Menschen ausgeführt, Mord, Unzucht oder Götzendienst, sondern sie haftet an festen Objekten, die diese Ereignisse verkörpern, bis sie zu einem Synonym für sie wird und die Reinigung ist an die physische Entfernung von ihnen gebunden. Dieses Charakteristikum der Sprache der Unreinheit fand entwickelten Ausdruck innerhalb von bestimmten Gruppen, bis dahin, dass ihre Mitglieder sich selbst mit den kosmischen Kräften der Reinheit in ihrem Kampf gegen die Realität der Unreinheit identifizierten. Darunter ist natürlich die Gruppe von Qumran mit ihren extremen Reinheitsvorschriften zu sehen. Und an anderer Stelle bringt Yahya Furstenberg auch noch den Kontext von Apostelgeschichte 21, 18 bis 30. Dort wird berichtet, dass Paulus von einer seiner Missionsreisen zurückkommt nach Jerusalem und dort auch nochmal erwähnt wird, dass eben die Heiden ohne die Tora zu halten zum Christentum kommen können. Und es wird deutlich, dass es Judenchristen in der Gemeinde gibt, die offensichtlich der Meinung sind, dass Paulus selber, der ja eben kein Heide ist, sondern sich auf die Gebote noch verpflichtend fühlen müsste, dass er die sie nicht einhält. Und dann wird ihm vorgeschlagen, er solle doch das Opfer, das einige, die das Nazireergelübde abgelegt haben, also das Gelübde, sich von Wein zu enthalten für eine bestimmte Zeit und sich nicht die Haare zu scheren. Und wenn die Phase vorbei ist, dann bringt man ein Opfer dafür dar. Und Paulus selber hatte wohl auch ein solches Gelübde abgelegt und er wird jetzt also gebeten, dieses Opfer auch für die anderen Männer zu bezahlen und wird dann eben auch beschrieben, dass er nach 7 Tagen, denn der Prozess der Reinigung von dem Nazirat dauert eine Woche und dass er danach dann in den Tempel geht. Es kommt dann aber doch zum Aufruhr und zwar, wie es dann auch im Text heißt, wohl deshalb, weil man in der Meinung war, dass er den Epheser Prophimus, der eben ein Heidenchrist war, in den Tempel gebracht hat. Und dazu sagt eben Furstenberg im Kontext mit der Unreinheit, also einmal, dass Paulus nicht nur die 7 Tage warten musste, bis er in den Tempel geht wegen des Nazireergelübdes, sondern weil er im Ausland war und zu dieser Zeit eben das Ausland schon auch als unrein galt. Im Grunde genommen diese 7 Tage brauchte, um sich von der Unreinheit der Toten, die einfach automatisch dem Ausland zugeschrieben wurde, zu reinigen. Und eben in der Erregung darüber, dass Trophimus in den Tempel gegangen ist, spiegelt sich eben auch der Gedanke wider, dass ein Nichtjude per se, egal ob er Götzendienst leistet oder nicht, im Tempel nichts zu suchen hat, weil er eben als unrein gilt. Also da haben wir eigentlich die Entwicklung, wie sie gegen Ende der Zeit des zweiten Tempels aussieht, während wir eben bei Esra und Nehemia den Anfang haben. Es ist diese Linie, die sich durchzieht, und das kann man sicher auch noch mal in die Passionsgeschichte auch einbeziehen, wo wir ja hören, dass als die Ältesten der Juden zu Pilatus kommen, dass sie nicht bereit sind, sein Haus zu betreten. Also auch da scheint der Gedanke zu sein, dass sie Angst vor der Unreinheit des Hauses dieses Heiden haben. Und das sind eben Konzeptionen von Unreinheit, die man, wenn man nur die Vorschriften der Tora sieht, überhaupt nicht verstehen kann, sondern es geht hier um dieses eigentlich weiterreichende Verständnis von Unreinheit, das hier Yair Furstenberg beschreibt. Ja, dazu Anmerkungen. Brigitte.
Ja, ich verstehe natürlich auf der einen Seite, wie dieses Konzept der Reinheit, der Konstituierung, der Konstitution eines Gemeinwesens dient, ist ja ganz klar. Aber es ist natürlich auch saugefährlich, dieses Konzept, weil es auf die Dauer ja dazu führt, dass zum Beispiel die Frauen, die Fremden ausgewiesen werden oder getötet werden, was natürlich erst mit späteren Menschenrechtsvorstellungen konkret wird, aber hier natürlich auch schon drin steckt.
Ja, keine Frage. Das ist einerseits eben ein Versuch, eine reine Gemeinschaft zu schaffen, aber solche übertriebene Reinheit hat immer die Kehrseite. Alle anderen sind eben Unreine, mit denen will man nichts zu tun haben. Und um sich von denen fernzuhalten, muss man eventuell dann auch Gewalt anwenden sogar. Das ist da durchaus drin. Und es ist ja wirklich auch bei der Gruppe von Qumran, ist es ja auch so weit gegangen, wie wir aus Texten der Gruppe sehen, dass sie eben wirklich jeden, der nicht zu ihrer Gruppe gehört, als unrein gesehen haben. Also es gab eigentlich nicht mehr, nicht mal, sie sind noch weiter gegangen, sie haben nicht nur die Unterscheidung zwischen Juden und Nichtjuden gemacht, sondern sich eigentlich als die einzigen legitimen Juden gesehen, und alle anderen Juden waren für sie eben auch keine richtigen Juden mehr. Und natürlich schafft es auch enorme praktische Probleme, sozusagen diese ganzen Reinheitsvorschriften aufrechtzuerhalten, ist auch nicht gerade einfach, und schiebt das eigentlich auch wirklich und wohl auch absichtlich jedem Kontakt mit einer Umwelt, die nicht dazugehört, im Grunde genommen einen Riegel vor, wenn man dann sofort das Problem der Unreinheit hat. Cor.
Ja, was ich mich noch gefragt habe, ist, was bedeutet das Wort Korruption oder korrupt, was er da steht dann hier? Warum muss ich das,
Ich habe das akustisch gerade nicht mitbekommen.
was das Wort Korruption, was genannt wird?
Ja,
Das
also
Wort ist.
Korruption ist hier im Grunde genommen also nicht im engeren Sinne Bestechung, sondern überhaupt korrumpiert sein, sozusagen nicht ethisch zu handeln. Das kann sich in der Beziehung eigentlich auf alles beziehen. Das ist nicht. Ist nicht etwas wie im engeren Sinne bestechlich zu sein, sondern überhaupt verdorbene Sitten zu haben, sozusagen in dem Sinne. Herr Müller.
Wir bewegen uns ja im Moment etwa ganz grob um 500 vor Christus,
Etwas
ja?
später,
Ja, gut,
450,
kommt
430
nicht so
so.
drauf an, ganz, ganz grob. Und
Ja.
ich möchte mal zwei Begriffe hier gegenüberstellen. Das ist also die Abgesondertheit und der Universalismus. Das heißt also, zu welcher Zeit und aus welchem Grund hat sich dann im Judentum der Gedanke durchgesetzt, dass ihr Gott, der bis hierhin ja immer noch die fremden Völker unrein und so weiter ausrotten und eliminieren und vertreiben ließ, dass der auf einmal der Gott auch deren auch ihrer Feinde ist. Das heißt also, was war der Umstand? War da ein Lehrer, eine gedankliche, eine kulturelle Änderung? Wodurch kam das? Das war die an für sich der Cut, der gemacht wurde.
Ich glaube nicht, dass man von einem Cut sprechen kann, sondern es sind zwei Tendenzen, die zeitgleich existieren und so auch weiter sich durchziehen. Wir hatten ja die Beispieltexte für die universelle Vorstellung, dass Gott der Gott aller ist und alle hinzutreten können, hatten wir bei Jesaja gesehen, die Kapitel 40 bis 60 aus Jesaja, da gibt es eine Menge Texte. Beispiele auch aus Sacharja hatte letztes Mal Benny Lau angeführt.
Ja, aber das ist hier ein ganz klasser Widerspruch.
Ja, sozusagen es ist, man könnte sagen, es ist beides aus der Situation des Exils geboren. Sozusagen, wie gehe ich damit um, dass eigentlich alles, was ich hatte, vernichtet ist? Ich habe nicht mehr meinen Tempel, ich habe nicht mehr mein Land. Ich sitze als Minderheit in Babylon. Und das sind eigentlich zwei Entwicklungen, die versuchen, damit fertig zu werden. Die eine ist, die sagt, wir gehen sozusagen jetzt wirklich in die große Welt hinaus und sehen unseren Gott als den Gott aller an und sind im Grunde der Meinung, wir können damit die ganze Welt erobern, natürlich nicht militärisch, sondern spirituell. Und die anderen vor lauter Angst, sonst könnte man fast sagen, jetzt als Minderheit in der Fremde zu leben, sondern sich gerade ab und sagen sich, wir können unsere Identität eigentlich nicht durchhalten, wenn wir Kontakte mit anderen haben. Das sind zwei völlig unterschiedliche Antworten auf dieselbe Situation. Und sie sind eben beide in den biblischen Büchern aus der persischen Zeit und auch den etwas späteren bezeugt. Und seitdem begleiten sie das Judentum in dieser Spannung auch. Und darum haben wir ja auch oft so unterschiedliche Auffassungen vom Judentum. Wir hatten ja auch letztes Mal den Text von Arthur Green, der eben einerseits so sein Ideal eines universalen Judentums, das letztlich sich den Menschenrechten entspricht und dem gegenüber ein rassistisches Judentum, das keinem anderen Platz lässt im Land Israel. Und es ist eben beides da in der Tradition und ist in einer dauernden Spannung da und man muss sehen, wie man irgendwie den Spagat dazwischen hält, beziehungsweise auch irgendwo die Dinge, die wirklich gefährlich werden, ausgrenzt.
Was wir hier lesen, ist doch praktisch eine, ich möchte sogar sagen, eine radikale Restauration.
Ja, Ezra und Nehemiah ist Restauration. Aber bei Jesaja haben wir Texte, die sagen, ich werde alles neu schaffen. Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und der eben ganz andere Möglichkeiten sieht.
Ja, das geht über mein Verständnis raus.
Es ist eben ein großer Widerspruch, der da ist. Und einzelne Juden oder Bewegungen können sich für das eine oder andere entscheiden, aber grundsätzlich bleibt dieser Widerspruch erhalten. Hier ist eine Frage von Herrn und eine Anmerkung von Herrn Schobes. Sekunde. Heben sich die dargestellten Verbote und Gebote in der Realität der Zeit Nehemias und der Zeit danach tatsächlich, haben sich durch danach tatsächlich nachhaltig durchgesetzt? Beziehungsweise wie lange waren sie wirklich maßgeblich? Insbesondere, wie lange hat das mit dem Verbot der Mischehen geklappt? Oder hat sich das ein wenig bereits durch die letzten Erläuterungen, Vergleiche Jaja Furstenberg, die soeben verlesen wurden, geklärt? So heute haben Sie ja gerade etwas gesagt. Ich denke, es ist wirklich unterschiedlich. Wenn wir uns das Einhalten des Schabbat ansehen, das ist wirklich etwas, die Verschärfungen, die wir hier bei Nehemia finden, die haben sich eingebürgert und gehören bis heute zu den Vorschriften, wie der Schabbat einzuhalten ist. Mischehen im Prinzip ist es sind sie auch verboten geblieben. Nur dass man eben die Lösung gefunden hat, ein Nichtjude kann konvertieren. Und wenn er Jude wird, dann ist die Eheschließung möglich. Aber wenn jemand nicht konvertieren will, würde zumindest das orthodoxe Judentum bis heute sagen, das geht nicht, eine solche Ehe zu schließen. Und natürlich die zentrale Stellung der Unreinheit, das hat sich schon geändert, weil das ja schon auch sehr stark an den Tempel gebunden war. Und nachdem es den Tempel nicht mehr gab, hat es wohl noch einige Generationen, das sind Texte in der Mishnah, die das zeigen, Leute gegeben, die versucht haben, nach dieser Reinheit zu leben, aber es war einfach irgendwann nicht mehr machbar. Und das sieht man auch daran, es gibt in der Mishnah noch einen ganzen Traktat, eine ganze Ordnung, die sechste der sechs Ordnungen der Mishnah geht über die Fragen der Reinheitsvorschriften. Und dazu gibt es in den beiden Talmudim schon keinen Kommentar mehr. Das heißt, in deren Zeit, ein paar Jahrhunderte später, war das Thema schon so nicht mehr wichtig, dass man es nicht weiter noch erörtert hat. Mit einer Ausnahme dem Traktat über die Unreinheit der Frau, denn der blieb ja für den Geschlechtsverkehr von Ehepaaren bis heute relevant, aber alle anderen Sachen sind eigentlich nicht weiter diskutiert worden, weil es halt nichts Neues dazu zu sagen gab, nachdem es keinen Tempel mehr gab. Ja, Anita oder Katrin, wer hatte sich gemeldet von euch? Ihr erscheint immer parallel.
Ja, ich hatte mich gemeldet. Also ich habe mich gefragt, Verdinglichung der Unreinheit setzt ja im Grunde genommen eigentlich auch voraus, dass es Dinge gibt. So, das heißt, dass es Besitz gibt und dass es auch ein Land gibt, dass es Tempel gibt und so weiter. Das heißt, das ist ja was es in der Form im Exil eigentlich gar nicht geben kann. Und ich frage mich schon, das taucht ja immer auch in anderen Religionen, im Christentum taucht das ja auch irgendwann auf, dass von der persönlichen Frage der Sühne und auch dem Wiederaufgenommen werden in die Gemeinschaft, das hingeht zu einem klassischen Katalog im Grunde genommen und übertragen wird auf physische Eigenschaften und. Und das andere, was mir nochmal aufgefallen ist, die Frage dahingehend, wenn das Land durch diejenigen, die unrein sind und fremd sind, verunreinigt ist, inwiefern das jetzt auch nochmal heute eine Rolle spielt bei der, in Anführungszeichen, Rückgewinnung und Landbesetzung, ob das in den Kontexten eine Rolle spielt.
Ich glaube, bei Verdinglichung, mir ist einfach auch kein anderes Wort eingefallen. Ich habe auch gesehen, das ist auch ein philosophischer Begriff, der so benutzt wird. Die Dinge können aber durchaus auch Menschen sein. Also eben der Fremde als Objekt, das als Unreinheit gesehen wird, schließt das also auch ein. Und ich denke wirklich, dass auch in dem Umgang mit Unreinheit ist, da ist ein Übergang von einer Erkenntnis, von einer ethischen Unreinheit reinigt man sich, indem man anders handelt, also dass man wirklich einen Prozess der Umkehr durchmacht. Das ist eigentlich, wenn man die Unreinheit nur noch als Dinge sieht, als etwas, was an Objekten oder an Menschen haftet, spart man sich die ganze Mühe, könnte man sagen, sondern man nimmt Rituale vor, man versucht, die Unreinheit physisch loszuwerden, sie weit zu entfernen. Aber das Ganze wird irgendwo sehr automatisch und der ganze Umkehrprozess in dieser Hinsicht wird damit eigentlich unnötig. Und das ist ja auch die Spannung, die wir beim Yom Kippur haben. Einerseits haben wir als Torahlesung Levitikus 16, wo eben der ganze Entsühnungsritus im Tempel beschrieben wird. Aber die Prophetenlesung ist ein Text aus Jesaja, der sagt, euer Fasten ist wertlos, wenn ihr nicht dem Armen Brot gibt und die Gefangenen befreit etc. Und das zeigt auch, dass die Rabbinen sich durchaus bewusst waren und auch nicht bereit waren, wirklich die ethische Umkehr einfach zu annullieren, sondern das durchaus auch gesehen haben. Was heute angeht, dankenswerterweise, das ist, soweit ich gesehen habe, kein Argument, dass die Leute, die meinen, dass Nichtjuden eigentlich kein Recht am Land haben, benutzen. Das mag auch tatsächlich was damit zu tun haben, dass ja die Muslime, die große Mehrheit der nichtjüdischen Bewohner des Landes sind, eigentlich nach allen Meinungen, also selbst der radikalsten Siedlerrabbiner, natürlich keine Götzendiener sind. Und in dem Sinne ist das glaube ich, weniger relevant. Andererseits umgekehrt, gerade auch der eine Text, der zitiert wurde, da ist ja auch in der Tora die Warnung. Also einmal wird gesagt, die Völker, die vor euch da waren, haben das Land verunreinigt und deswegen sind sie vertrieben worden. Aber passt jetzt auf, dass ihr das nicht auch macht, denn wenn ihr das Land verunreinigt, werdet ihr auch vertrieben werden. Und das könnte man vielleicht auch als eine Warnung für ein unethisches Verhalten und ein unethisches Umgehen mit dem Land ansehen. Aber da sieht man das Ganze natürlich nur, sozusagen die Möglichkeit, sich einem Nicht-Juden gegenüber unethisch zu verhandeln, existiert für diese Leute eigentlich gar nicht mehr. Das, wie man auch in den letzten Tagen bei den Dingen, die in der Westbank geschehen sind, wieder gesehen hat. Aber es hat nichts damit zu tun, sozusagen, dass die Nichtjuden im Land hier als unrein gesehen werden. Das habe ich so noch nicht gesehen in der Diskussion. Herr Müller.
Wie drückt denn die hebräische Sprache überhaupt fremde Religionen aus? Spricht sie da
Das ist
immer
eine
von Götzen
Frage.
oder sagt sie auch einfach fremde Religionen?
Nein. Also es gibt noch.
Fangen wir bei Religion an. Was ist der Begriff für
Ja,
Religion?
also der heutige moderne hebräische Begriff für Religion ist Dat. Dalet Taf.
Das, ja.
Aber das ist ein Wort, das in der Bibel in einer anderen Bedeutung vorkommt, nämlich im Buch Esther eigentlich als Gesetze. Es gibt eigentlich kein Wort für Religion in der hebräischen Bibel, taucht nie auf. Es gibt eben den Gottesdienst, die Avodah, und wenn er Götzendienst ist, ist es die Avodah Zarah, der fremde
Na gut,
Götzendienst.
ein schlechter
Und das
Gut.
ist eigentlich der Ausdruck, der dann auch in der rabbinischen Literatur benutzt wird, für die Götzendiener. Die werden eben, oder es wird der auch so, das, und man musste ja auch aufpassen. Ich meine, natürlich hat zur Zeit, als der Talmud da war, gab es schon nicht mehr so viel Heiden. Das zumindest im Römischen Reich, die meisten Leute waren Christen und im Persischen Reich war man Zoroastrier, was auch keine
Es gab noch nie
polytheistische.
Heiden.
Bitte?
Es gab noch nie Heiden. Weil an irgendetwas hat der Mensch immer geglaubt. Immer.
Ja, ist die Frage, wie man das Wort Heide
Wie man
versteht.
das Wort Glauben sagt.
In jedem Fall, also obwohl eigentlich zur Zeit des Talmud es schon keine polytheistischen Religionen mehr gibt, in der Umgebung der Rabbinen sprechen sie dann trotzdem mit der Abkürzung von den sogenannten Akkum. Das ist das, was die Zensur des Talmud gemacht hat. Das sind die Ovdei Kochavim und Mazalot, das sind die Sternen- und Sternzeichendiener, wo da eben immer die Frage gestellt wird, welchen Umgang man mit denen haben darf, was als Götzendienst geht. Und natürlich hat man das gemacht, weil man ja nicht sagen konnte, die Christen, denn da hätte man Ärger mit der Zensur bekommen. Aber es hat dann im, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahrhundert das war, ich glaube 14. bis 15. Jahrhundert, hat es dann in Südfrankreich, in der Provence, ein Rabbiner, den Hameiri, gegeben, der eindeutig gesagt hat, was im Talmud gesagt wird über die Götzendiener oder über die Stern- und Sternzeichenanbeter, ist etwas, was nicht unsere christlichen Nachbarn betrifft. Also der hat da eine ganz starke Unterscheidung machen wollen.
Na gut, wenn Sie euch auf den Ursprung von Masseltoff zurückkommen, sind Sie ja bei den Sterndeutern.
Ja, das Masal ist eben sowohl das Sternzeichen als auch das Glück. Natürlich gibt es, es muss nicht heißen, dass nicht auch manche Juden in die Gefahr kommen können, gewisse Götzendienst, dienerische Dinge zu tun. Das ist in jeder Religion so. Also das ist sozusagen die Sprache, die Rabbinen benutzen. Und ja, eigentlich die auch, wenn man sich halachisch heute mit der Frage auseinandersetzt, geht es eben sehr schnell in die Frage, ist eine andere Religion Götzendienst oder nicht? Also treffen für sie sozusagen die Halachot für Götzendienst zu. Und eben für den Islam ist völlig klar, dass das nicht der Fall ist. Die Mehrheit der Rabbiner, zumindest außerhalb Israels, würde das auch so sehen, nicht unbedingt der Rabbiner innerhalb Israels. Und es gibt auch einige, die durchaus der Meinung sind, dass auch der Hinduismus keine götzendienerische Religion ist und dass man auch da dieses Pantheon der vielen Götter durchaus auch als anders verstehen kann. Also das
Wie
ist auch ein bisschen die Frage mit gutem Willen, wie man sowas sieht.
sehen Sie das persönlich?
Also ich halte sicherlich das Christentum für Götzendienst und habe mich mit dem Hinduismus einfach nicht genau genug befasst, um das dazu sagen zu können. Aber von dem bisschen, was ich weiß, habe ich eben auch den Eindruck, dass sie letztlich an eine Gottheit, die sich in allen möglichen Formen offenbart, glauben. Und damit wären wir eigentlich auch aus dem Götzendienst raus.
Ja, reicht das nicht?
Bitte?
Reicht das nicht?
Ja, also meine Juden haben ja auch eigentlich kein Interesse daran, die Hindus zum Judentum zu bekehren. Also von daher, wir können dabei bleiben.
Ja, in diesem Verband, was bedeutet denn das Wort oder hat das dann jetzt eine andere Bedeutung? Das Wort in der Bibel Goyim oder Ger, hat das denn etwas zu tun mit Heidentum oder mit Götzendienst oder nicht?
Mit dem Wort Goyim, Völker, ist natürlich ein Unterschied gekommen. Also in der Bibel sind es einfach andere Völker. Und es ist einfach ein Wort für Volk. Und auch das Volk Israel wird manchmal Goy genannt. Aber im Laufe der Zeiten ist Goy zum Schimpfwort für den Nichtjuden
Ein
geworden.
Schimpfwort.
Ja, oder zumindest hat es einen negativen Beiklang. Aber das ist nicht, in der Bibel ist das nicht so. In der Bibel
Genau,
ist es einfach
darum.
ein Wort für Völker.
Darum, ja.
Und völlig neutral.
Ja. Und darum finde ich das Wort, das wird auch in viele Bibeln, wird das auch in Niederländisch, wird das mit Heiden übersetzt. Und ich habe das selber immer falsch
Ja, es ist
verstanden.
besser, es mit Völker zu
Da habe ich
übersetzen.
auch immer gesagt, ja. Wenn ich das.
Das sagt doch überhaupt nichts davon aus, welche Religion diese
Genau.
Völker haben. Und wie gesagt, auch das Volk Israel wird manchmal als Goy bezeichnet. Das heilige Volk, sogar Goy Kadosh, der Ausdruck kommt.
Genau.
Also. Von daher in der Bibel ist das noch ein unschuldiger Ausdruck sozusagen.
Und seit ich das weiß von den noachidischen Geboten, mache ich das sicher. Damit erkläre ich das auch immer.
Ja, eben die Gebote, wo eigentlich die ganze Menschheit nach Noach dran gebunden ist und
Genau.
wer sich daran hält, ist aus dem Schneider, könnte man sagen, ist ein
Das
anständiger Mensch und das reicht.
ist ein anständiger Mensch, das kann ich, wenn man die Gebote dann liest, ja, doch.
Ja. Herr Müller.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, okay, war einfach nur stehen geblieben, kein Problem. Ja, also wir haben damit jetzt also die beiden Bücher oder das ursprünglich eine Buch Esra Nehemia durchgesehen. Ich denke eben gerade das Thema, mit dem wir uns auch jetzt am Ende befasst haben, haben wir gesehen, die Frage des Kontaktes mit dem, der nicht Jude ist, sei es Ehen, sei es andere Kontakte, ist ein ganz zentraler Aspekt. Und wir haben hier in Esra und Nehemia eben mehr die sich absondernde Seite, hatten so ein bisschen im Vergleich Jesaja andere Texte gesehen. Wer sich an das Buch Rut erinnert, da ist nochmal anders. Und auch das Buch, mit dem wir ja in 2 Wochen weitermachen wollen, das Buch Jona ist auch nochmal ein Beispiel für eine wesentlich universellere Ausrichtung. Also von daher ist es eben auch wichtig, einerseits zu sehen, dass diese Tendenz in Esra und Nehemia eindeutig da ist, aber dass sie eben auch durchaus nicht die einzige in der Bibel ist. Und ich hatte ja auch schon mal gesagt, da ist sicher auch nochmal wichtig, dass das Bücher sind, die in der Liturgie eigentlich keine Bedeutung haben. Und da sind es gerade eher die universalen Texte, die in die Liturgie Eingang gefunden haben. Und wir hatten ja auch schon beim letzten Mal gesehen, dass es eigentlich nicht nur ein Problem der damaligen Gesellschaft und der Frage der Religion ist, denn es ist sowas auch in der Frage, wie man sein Volk, seine Identität definiert, wer ist als Deutscher zu definieren, als Franzose, was auch immer, auch da kommen eigentlich ähnliche Gedanken auf. Wir hatten auch gesehen, dass es die Spannung zwischen der Diaspora und Jerusalem gibt, dass wir eigentlich sehen, Esra und Nehemia als Diaspora-Juden werden hingeschickt, um in Jerusalem Ordnung zu machen, sozusagen. Und die Jerusalemer sind nicht unbedingt so begeistert davon. Natürlich auch eine Spannung, die sich auch durchaus bis heute hält, natürlich heute gegenüber dem amerikanischen Judentum. Auch da die Frage sozusagen, wer Einfluss hat. Und wir sehen natürlich auch, wie eigentlich alles, was geschieht, von dem Wiederaufbau des Tempels bis über die Durchsetzung der Tora, was ja auch eine große Neuerung der Epoche ist, dass die Tora im Vergleich zum Tempel nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommt. Und der Aufbau Jerusalems dass das alles nur möglich ist aufgrund einer politischen Konstellation, die es geschehen ist. Also die Machthaber, die persischen Könige, sind bereit, es geschehen zu lassen. Es ist nicht etwas, was man selber durch Revolte, durch Krieg schafft, sondern es ist das Geschenk einer Zeit, die das ermöglicht hat, könnte man sagen, in der dieser Wiederaufbau möglich war. Und von daher passt es sicher auch gut in die Tendenz der Rabbinen rein, der ja eigentlich erst der Zionismus dann widersprochen hat, zu sagen, wir müssen uns eigentlich immer arrangieren mit den Machtverhältnissen, die da sind, und es macht keinen Sinn, sich dagegen aufzulehnen. Ja, ich denke, das sind so einige der Hauptthemen, die wir bei Ezra Nehemia hatten. Alles zwei Bücher, die so ein bisschen am Rande sind, die wenig gelesen werden, aber glaube ich, doch einige interessante Aspekte gebracht haben. Noch einige abschließende Bemerkungen dazu von jemandem? Ja, wie gesagt, wir haben dann 2 Wochen Pause und dann geht es mit dem Buch Jona weiter, ja, ein ziemlich kleines Buch mit 4 Kapiteln, dem wir deswegen noch eine 5. Einheit, das ist insgesamt in den Kanon einordnet, hinzugefügt haben. Und da ist eben auch nochmal wirklich ganz stark die Frage, dass eben sogar Gott nicht Juden rettet, die Stadt Ninive, die furchtbar verbrecherisch ist, und wir einen Propheten haben, dem das gar nicht gefällt. Da kann man auch nochmal fragen, was da eigentlich Jonas Problem ist, dass er diesen Auftrag Gottes überhaupt nicht ausführen möchte. Und, ja, christlicherseits hat das Buch Jona insofern auch Bedeutung gehabt, weil Jona ja 3 Nächte oder 3 Tage im Bauch des Schiffes, des Fisches bleibt, und das wird natürlich dann auch als Symbol für die Auferstehung gegeben. Und es wird ja auch mal, Jesus spricht ja auch mal von dem Zeichen des Jona. Vielleicht kann man da auch im Neuen Testament auch eine Aufnahme eben gerade dieser universalen Tendenz von Jona sehen. Gut. Dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen.
Endlich in brauchbarer Verfassung.
Ja, danke.